Familie. Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Pubertät.
Hallo, da ist Familienchaos. Und Timon hat mich gerade ausgelacht, weil ich ein schlechtes Intro gemacht habe und erklärt habe, was wir für ein Podcast sind. Aber das ist ja allen klar, wenn sie es lesen.
Also ich weiss nicht, ob du das sonst damals auch gemacht hast, aber es war ein bisschen komisch.
Man tut am Anfang sagt man so gewisse Floskeln und dann erklärt man nochmal, was man ist. Es kann zum Beispiel geben, Leute sind jetzt irgendwie reingekommen. Wir sind ein Paar, wir haben vier Kinder, die sind zwischen 6 Jahren und 14 und wir reden über das.
Okay.
Aber du würdest sagen, die haben einfach schon gar nicht reingeklickt.
Nein, aber wenn ich jetzt das schon länger würde hören, fände ich jetzt das mega langweilig, das zu hören.
Ja.
Weil das weiß man ja dann schon.
Okay, also wir sind da und wir freuen uns, können wir wieder ein bisschen miteinander reden. Es ist mega heiß, das ist schon mal klar. An mir Schweizer trinken Wasser.
Um 8:30 am Morgen sind wir schon wirklich bachnass.
Ja, absolut. Und wir haben bei Folge 6 haben wir über Glaubenssätze geredet. Das war der Teil 1 gewesen. Und wir haben das ja am Victor zu verdanken. Geht nochmal schöne Grüße raus, dass er gesagt hat, hey, wo ist eigentlich Teil 2? Und wir haben damals darüber geredet, wie sehr Glaubenssätze einem können beeinflussen können. Und wir haben einzelne Glaubenssätze rausgenommen und so ein bisschen über die geredet.
Also bei Folge 6, und jetzt haben wir ja schon irgendwie 20 oder...
26 ist es, glaube ich.
Okay.
Siehst, wenn ich jetzt falsch sage, dann sieht man, aber ich glaube, es ist
okay.
26.
Okay. Ja. Wir haben völlig vergessen, dass wir einen Teil 2 machen wollten, aber wir holen den jetzt nach. Mhm. Wir haben sogar extra die Folge nochmal gelöst.
Ja, genau.
Wenn wir nicht gewusst haben, was wir dort geredet haben.
Dort hat es ja ein paar spannende Glaubenssätze drunter gehabt. Und das Lustigste im Nachhinein war, dass zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen, hat ja dann deine Großmutter das Feedback gegeben, was macht denn ein Bauer, wenn er seine Kühe nicht melkt?
Stimmt.
Auf unsere so ein bisschen Ausführungen, dass man doch einfach das die Arbeit mal so liegen lassen und ein bisschen Vergnügen haben.
Ja, okay.
Da habe ich dann noch so ein bisschen nachgelassen. Das war echt spannend gewesen. Ja. Wir haben uns jetzt ein paar Glaubenssätze vorgenommen und gehen so ein bisschen durch die durch. Du hast vorher auch schon noch ein bisschen behind the scenes gemerkt, das könnte ja ein bisschen chaotisch werden, wenn wir da einfach über die Glaubenssätze reden. Aber das haben wir
also
letztes Mal auch so
auch
gemacht.
Aber es wir gehen einfach ein bisschen unseren Senf dazu, haben ein bisschen etwas dazu gelesen. Aber das sind natürlich alles keine Wahrheiten. Für die einen stimmen die Glaubenssätze und für die anderen absolut nicht.
Genau, es ist ja so ein Thema, was sind überhaupt Glaubenssätze? Es sind Sätze, wo man glaubt, dass sie wahr sind. Oder? Und die können einem dann eigentlich beeinflussen. Oft sind sie also Sprichwörter, die man mal gesagt hat. Und man geht davon aus, kannst du ja als Psychologin vielleicht noch mehr dazu sagen, dass die einem eben können unterstützen, aber sie können einem auch negativ beeinflussen.
Mhm. Also das sind jetzt wirklich mehr so ein bisschen Sprüche, oder? In der Psychologie redet man von Glaubenssätzen. Das sind oft Sachen, die einem gar nicht so bewusst sind, dass man die hat. Also, keine Ahnung, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung erbringe.
Ja,
ein Kind sagt sich das ja nicht. Also, das schreibt sich der Satz nicht auf.
Ja,
aber es tut sich trotzdem mega fest verinnerlichen.
Mhm.
Und um das geht es jetzt nicht. Es geht nicht um die so krassen psychologischen Prägungen, sondern um gesellschaftliche Glaubenssätze.
Ja, ja. Aber wir gehen gleich
wo so wie als Sprichwörter weiter transportiert werden.
Ja, und wir gehen gleich davon aus, dass sie uns eben auch beeinflussen.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ja.
Also komm, wir fangen einfach mal mit einem an.
Also der erste, den wir da aufgeschrieben haben, ist «Später wirst du uns mal noch dafür dankbar sein». Das ist ein Klassiker, oder?
Mhm.
Den sagt man vielleicht sogar manchmal in diesen Worten.
Haben das deine Eltern zu dir gesagt?
Ich weiss es gar nicht. Das könnte ich jetzt nicht so sagen. Ich bin nicht sicher. Nein, ich glaube nicht einmal, dass sie das so hatten. Würde ich jetzt gar nicht so sagen.
Ich habe das mehr so von Lehrpersonen also im Kopf.
Ah, also jetzt musst du lernen und du den Scheiß durch und du wirst mir dann mal dankbar sein.
Aber ich habe das manchmal schon auch im Kopf. Ich sage das nicht zu unseren Kindern, aber ich denke manchmal schon auch so, also hoffentlich bist du mal ein bisschen dankbar dafür. So ein bisschen mehr.
Ja, in diesem Glaubenssatz steckt ja so eine grosse Hoffnung drin, dass man dem Kind Gutes tut oder dass eben das Kind erzieht und das Kind dann vielleicht mal dankbar auf das zurückschaut. So, ja? Das ist ja irgendwo durchmenschlich.
Genau, also so, dass du investierst du in die Erziehung, oder? Also Erziehung, ja.
Mhm.
In das Kind und ganz viel Zeit und Energie und dann so also die Hoffnung, dass es dann irgendwann mal mit 30 mega dankbar zurückschaut auf all das, was man gemacht hat. Mhm. Und das ist natürlich sehr häufig nicht so.
Man weiss es einfach nicht.
Man weiss es nicht. Nein, ich bin da ein bisschen jobprägt. Ich sehe natürlich viele Fälle, wo das nicht der Fall ist.
Mhm. Ja.
Aber man hofft eigentlich, Sachen zu machen, die für das Kind positiv sind. Ich glaube, das ist ein bisschen langfristig. Oder wo ein glücklicher Erwachsener aus dem Kind macht. Oder was ist?
Ja, aber wenn du sagst, du bist jobprägt, ist es dann für dich manchmal brutal, wenn du vielleicht findest, ja, die Eltern haben ja irgendwie so das Beste wollen. Es gibt doch auch den berühmten Satz, ich will ja nur das Beste für dich. Mhm. Und das Kind oder der Erwachsene sagt dann, ja, nein, eigentlich haben die alles falsch gemacht.
Hey, es ist eher so, dass ich in meinem Job bin ich durch meine eigenen Kinder mega geprägt. Ich muss wieder das probieren, ein bisschen auseinanderzuhalten. Mhm. Weil seit ich Kinder habe, fällt es mir so schwer, wenn mir Leute sagen, Erwachsene, so, ja, eben, keine Ahnung, sie haben den Kontakt zu ihren Eltern, vielleicht, also im extremsten Fall abgebrochen, oder einfach auch, ja, keine tiefe Beziehung, weil sie werfen ihnen das, das, das und das vor.
Mhm.
Und seit ich Kinder habe, auch schon seit mehreren Jahren, oder, sehe ich dann, aber oft denke ich so, ja, aber ich glaube, die haben in dem Moment, oder ich rede jetzt nicht von Gewalt und schlimmen Sachen, die haben, glaube ich, wie das Beste wollen. Die haben in dem Moment wie nicht, also manchmal ist es für mich wie offensichtlich, die haben eigentlich das alles mit guten Intentionen gemacht. Und das ist halt wie nicht das Richtige für das Kind gewesen.
Ja.
Und das fliegt dann jetzt um die Ohren. Und ich gehe dann manchmal so ein bisschen in meine Mutterrolle, dass ich denke, oh mein Gott, nein, wenn das meine Kinder würden.
Ja.
Und ja, sie haben natürlich recht, aber gleichzeitig, also, dass es ihnen nicht gut getan hat. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass man ja schon, ich unterstelle den meisten Eltern, dass sie machen wirklich das, was sie als Beste sehen für ihre Kinder. Aber die Hoffnung, die habe ich schon auch sehr fest. Die Hoffnung in eine gute Beziehung zu deinen Kindern, wenn sie erwachsen sind, das schwingt ja da irgendwie auch mit,
ja,
oder?
Ja, aber eben auch die Angst schwingt eben mit, dass du Angst hast, vielleicht, dass sie dir mal nicht dankbar sind für das, was du eigentlich investiert hast in der Erziehung. Die ist auch, ich finde auch, das ist total menschlich. Wahrscheinlich ist es gefährlich, dass auch, du hast mich jetzt gefragt, ich glaube, meine Eltern haben das nicht gemacht, das auch so zu sagen, hey, jetzt musst du ins Zimmer und hast, keine Ahnung, also so, sag ich jetzt ein Extrembeispiel, ich gebe dir jetzt, ich sperre dich ins Zimmer rein und so und du wirst mir später mal dafür dankbar sein, weil meine Erziehungsmethode ist richtig. Das fände ich jetzt ein bisschen fatal, oder?
Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Ja. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn Eltern sagen, du kommst bis 15 kein Handy über und du wirst mir später mal noch dankbar sein? Kann ja wirklich sein. Und in dem Moment findet das der Jugendliche sehr, sehr schlimm. Und vielleicht wird er das immer ihnen vorwerfen und vielleicht wird er mit 16 mega dankbar sein. Also weißt, who knows?
Ich würde auch sagen, diesen Satz sollte man so nicht aussprechen. Weil du denkst ja tatsächlich, wenn du deinem Kind kein Social Media gibst mit 13, 14, dann gehst du davon aus, ja, du bist mir wahrscheinlich mal noch dankbar, weil ich habe dir mehr Quality Time gegeben. Ich habe verhindert, dass du in irgendwelche Holes abdriftest, die nicht gut sind für dich.
Mhm.
Aber das kannst und darfst du einfach nicht sagen, oder? Oder findest du das falsch, um das...
Ja, also der Punkt ist, wenn du das sagst, also du kannst schon sagen, aber es provoziert einfach noch eine extreme Gegenreaktion.
Ja.
Also ich würde es einfach lassen.
Ja.
Aber es schwingt natürlich mit.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Also von dem her spannend. Also der jetzt mit dem Social-Media-Bereich haben wir wirklich etwas, wo ich finde, das macht Sinn. Nächster Glaubenssatz, ganz etwas anderes. Und den finde ich einfach noch spannend, weil der hat mich auch so ein bisschen geprägt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ja.
Also ich kann einfach mal so stehen lassen. Gut, jetzt muss ich kurz, ich habe gesagt, einen kurzen Exkurs. Der Begriff...
Kolonialzeit, oder?
Nein, nein, einfach der Begriff Indianer ist hochgradig absurd, kann man schon mal sagen. Weil der Kolumbus wollte Indien entdecken, ist dann über auf Amerika, also amerikanischen Kontinent, und hat gesagt, ah ja, das sind jetzt die Inder, also das sind Indios. Und dann haben wir einfach alle die als Indianer bezeichnet. Es ist von dem her noch absurder, weil das sind hunderte, tausende von verschiedenen Stämmen, die verschiedene Sprachen und Kulturen haben. Also wenn wir jetzt Nord- und Südamerika so ein bisschen zusammennehmen. Und all die hat er einfach unter einem Begriff subsumiert. Also es wäre etwas Gleiche, wie wenn Mayas auf Europa gekommen wären und allen Europäern einfach gesagt hätten, das sind jetzt Chinesen, weil wir wollten China entdecken. Also, und dann würden wir heute uns auch noch einfach Chinos sagen oder so. Also das wäre genau das Gleiche. Und das ist, da die Absurdität steckt in dem Begriff drin, also dann macht es irgendwo durchaus Sinn, dass man den nicht verwendet und natürlich noch viel
verständlicher. Also unsere Kinder wachsen ja alle damit auf, dass man das nicht mehr sagt.
Ja, genau.
Bei uns ist das noch so Common Sense gewesen, dass man das gesagt hat.
Natürlich, und da ist es jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen blöd, aber das, da ist es jetzt auch nicht so schlimm, weil wir haben ja nicht so viel zu tun mit Native Americans, oder? Aber in Amerika ist es noch viel verständlicher, dass man das nicht mehr braucht, oder? Ich glaube, in Kanada nennen sie es First Nation, weil das sind einfach die, die dort gelebt haben, Punkt. Genau. Aber der Spruch ist trotzdem, ich sage, für mich ist er prägend gewesen. Wir haben zum Beispiel manchmal auch gesagt, ein Jungwächtler frisst 10 Kilo Dreck im Jahr. Das ist also ein bisschen das. Oder man muss nicht nur den Dreck vom Würstchen waschen, weil das tut er noch gut.
Aber also, ich habe mich jetzt gefragt, ist das einfach auf Buben bezogen?
Ja, nein, also, aber natürlich...
Mir hat das ja niemand gesagt.
Ja, es ist sicher einer, der Buben sehr viel öfter hören wie Mädchen. Absolut. Ja.
Oder?
Also, ja, absolut, ja.
Und in diesen eben kolonialzeitlichen Abenteuerromanen sind ja auch, das sind ja Männer gewesen, die sich so verhalten haben, oder? Nach dem Klischee.
Du, ja, natürlich.
Du verspürst keinen Schmerz und wenn du Schmerz verspürst, dann zeigst du ihn nicht.
Ja, natürlich, ja.
Und die Frage ist aber, wie fest prägt das unsere Erziehung noch heute? Oder, also... Weißt du, ich habe mich das ein bisschen gefragt.
Du schaust mich jetzt so an, wie wenn du sagst, ja, jetzt können wir zum Nächsten gehen. Aber nein, mich hat das, aber ich, mich prägt das immer noch. Und ich bin immer noch so ein bisschen der, hey, komm jetzt, du nicht so schwierig und so. Und ob das gut oder schlecht ist, kann ich gar nicht beurteilen. Aber auch, wenn, jetzt auch beim Fußball, wenn es umgeht und so ein bisschen wehleidig tönt, denke ich, hey, komm. Ein richtiger Fußballer kennt keinen Schmerz.
Ja, ich glaube im Fall nicht, dass man einfach weitergeht und dass das nicht relevant ist. Weil der Satz an sich, klar, den würde ich niemals so verbalisieren, ist mir völlig klar.
Ja.
Aber ich habe mich gefragt, ob das immer noch so ein bisschen in uns verankert ist, beim Umgang mit Mädchen und Buben.
Ja.
Weil ich ertappe mich schon auch oft, dass ich gerade zu den Buben, aber die sind halt einfach auch kleiner als unsere Tochter, sagen, wenn sie umkehren, dass ich schon die finden, hey, nein, ist nicht so schlimm. Und ich, ja, zuerst mal nicht reagieren. Und so ein bisschen, ja, nein. Also, ich bin jetzt nicht die, die rennt und sagt, oh nein, hast dich am Knie verletzt und wie schlimm, oder?
Ja, ja.
Und ob ich da einen Unterschied zwischen Mädchen und Buben mache, ich weiß es nicht. Wir haben nun mal jetzt gerade 3 Buben, die viel mehr umkehren und sich viel mehr verletzen als unsere Tochter.
Ja, du hast jetzt so ein bisschen gendert.
Ich weiß es nicht. Ich sehe das so ein bisschen als Gender-Geschichte.
Bei mir wäre es gar nicht mal so das Thema, weil ich glaube auch schon bei unserer Tochter habe ich mir vorgenommen, so, hey, wenn du umkehrst, Maul abputzen und aufstehen. Und ich bin nicht so der toughe Typ, aber gleich bin ich so geprägt von dem auch, so gerade im Sport, hey, du musst manchmal so ein bisschen durch die Scheisse durch und das gehört einfach wieder zu und nicht immer so, ja, ich sage jetzt das einfach so, man kann auch sagen, das ist vielleicht nicht richtig, aber ich kann das ein bisschen, ja.
Ja, aber eben, ich frage mich gleich, also für mich ist die spannende Frage, ob das ein Gender-Ding ist.
Ist es wahrscheinlich schon auch.
Und ich kann es gar nicht beurteilen bei uns, weil ich habe das Gefühl, ja, also ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal auch, wenn ich draussen Leute beobachte auf Spielplätzen. Aber vielleicht tue ich jetzt mega interpretieren und überpsychologisieren, oder? Aber ich habe das Gefühl, ich sehe so viele Väter, ich sage jetzt vor allem Väter, in einem Mädchen nachrennen, wenn die sich ein bisschen sich aufschürfen. Und es ist ein riesen Drama. Also nicht die Mädchen, sondern die Väter.
Ja, ja.
Und wirklich irgendwie einen halben Gips anlegen für eine Schürfwunde. Und wie Buben, viel mehr, die laufen nur mit offenen Wunden. Und das gehört ein bisschen dazu.
Ja, ja, das
ich
stimmt.
Ich habe das Gefühl,
ja, ja,
das ist so ein bisschen eine gesellschaftliche Prägung. Und das kann man wie so ein bisschen auf das runterbrechen.
Ja, weil da ist es ja wirklich der Indianer, also der Mann, der Winnetou.
Genau, genau.
Karl May war ja zum Beispiel nie in Nordamerika, wo er Bücher geschrieben hat über Indianer. Ja.
Aber findest du es denn gut, dass du so bist? Also weißt du, dass du sagst, keine Ahnung, du hast irgendwie Schmerzen oder so. Oder, ich meine, du bist ja auch der, wenn du Kopfweh hast, du erwähnst es, du hast mega Kopfweh und nachher nimmst du gerade eine Tablette und nachher sagst du nichts mehr. Du bist schon so... dass du es nicht gross tust,
ja,
darüber reden oder nicht so, du willst, du suchst auch nicht so gross Mitleid.
Ja, also ich habe, glaube da ja schon genug gesagt, dass ich dafür bin, dass Männer über ihre Gefühle reden und all das. Also da hoffe ich, dass man mich nicht falsch versteht. Aber da bin ich einmal schon ein bisschen der, der sagt, hey, ja, also Schmerzen gehört, umkehren musst einfach. Und dann geht es darum, wirklich auch wieder aufzustehen. Es passiert einfach, es gehört zum Leben. Und zu fest in dem Festhängen, finde ich auch nicht so gut. In der, jetzt geht es mir schlecht und so. Das finde ich einfach grundsätzlich auch nicht unbedingt nur nützlich.
Mhm. Ja, also ich meine, ich finde das okay, wenn dafür über Gefühle reden und psychischen Schmerz, wenn das dafür ein bisschen verbreiteter wird. Weil das finde ich wiederum wichtig.
Ja. Ja, das,
genau. Also, weißt, emotionaler Schmerz. Oder ein Bub, ich sage es explizit, ein Bub, kommt heim und ist mega traurig, weil er ausgelacht worden ist. Dass er über das kann reden und kann brüllen und das kann sagen, ist viel wichtiger als, als jetzt der Umgang mit einer Schürfunde.
Ja, ja, ich sehe es wirklich sehr körperlich. Also eine Indianerkeit von seinem Ross, sorry, ich nehme jetzt gleich den Indianer, Entschuldigung, Kreit von seinem Ross und dann steht er wieder auf, geht heim und redet mit seinen Kollegen über seine Gefühle, dass es ihm irgendwie gerade schwerfällt zum Reiten oder so. Irgendwie so, ja, also ich sehe es sehr körperlich.
Okay. Aber der Nächste.
Streiten vor dem Kind ist tabu. Ja, finde ich auch spannend.
Hast du also eine Meinung zu dem? Ja, ich habe mir da etwas überlegt. Und zwar, ich sehe so ein bisschen, ja, also der Vorteil, wenn Kinder Streit nicht miterleben oder nicht gross, das gibt ihnen ein grosses Sicherheitsgefühl vermutlich. Es schützt sie vor Verlustängsten.
Ja.
Kinder haben sehr häufig Angst, Eltern könnten sich trennen. Oder? Und jeder Streit, auch wenn es irgendwie um einen Socken geht, kann das ja wieder auslösen.
Ja.
Das heisst, es schützt sie vor dem, es schützt sie auch davor, überfordert zu sein und vor Loyalitätskonflikten.
Ja.
Also, zu wem stehe ich jetzt, auf welcher Seite bin ich? Und gleichzeitig, wenn Kinder keinen Konflikt zu ihren Eltern erleben, haben sie ja auch keine Vorbildfunktion, wie geht man mit Konflikt um. Irgendwo muss ich ja lernen, also wie kann ein Konflikt entstehen und wie kommst du aus dem wieder raus? Das wird mir dann nicht vorgelebt. Und auch so eine gewisse Fehlerkultur, die nicht gelebt wird.
Ja.
Genau. Also das sind so meine Pro-Kontra-Gedanken, aber ich habe jetzt noch keine konkrete Meinung dazu selber.
Ich finde einfach das Wort Tabu auch viel zu stark, oder dass man sagt, es ist absolut Tabu, vor dem Kind zu streiten. Also man sollte das um keinen Preis machen, weil das würde ja dazu führen, dass man dann oft so die tense Moments hat. Also dass man eigentlich eine riesen Spannung hat. Also quasi die Erwachsenen nerven sich übereinander und sagen, nein, wir dürfen nicht streiten vor dem Kind. Und das ist ja dann auch einfach keine angenehme Atmosphäre, die das Kind ja auch mitbekommt. Weil wenn du ja um das Kind herum bist, oder jetzt gerade in der Ferien, wo es gar nicht möglich ist, um irgendwo wegzugehen, dann ist ja die Atmosphäre im Raum.
Ich weiss genau, was du meinst, aber ich finde trotzdem die Vorstellung, du bist in der Ferien und die Eltern nerven sich brutal übereinander, haben es wirklich nicht gut und sie tun zwei Wochen kaum zusammen reden.
Ja.
Also sie gehen sich massiv aus dem Weg, reden fast nicht zusammen. Ich glaube, das ist für ein Kind immer noch angenehmer, als sie sind die ganze Zeit am Streiten. Das Kind steht auf und sie streitet schon wegen dem Geschirrspüler, nachher streitet es wegen, was für einen Ausflug machen wir und nachher streitet es, was gibt es zur Nacht und wer bringt das Kind ins Bett.
Ja, ja.
Und ich glaube eben, das ist, also kann man sagen, ja, Kinder sind feinfühlig, aber ich glaube, das permanent streiten ist für Kinder wahrscheinlich anstrengender.
Das glaube ich auch. Was wir, glaube ich, manchmal machen, ist, wenn wir so einen Streit haben, dass man dann auch dem Kind noch erklärt, was ist jetzt genau gewesen. Das finde ich eigentlich auch noch gut. Ja, wir haben wegen dem gestritten und das ist im Fall nicht so schlimm und ich bin halt manchmal so ein bisschen emotional und dann hebe ich umeinander oder so. Aber dass man es wie auch erklärt. Wir haben ja wir sind ja so nicht nachtragend, dass es dann auch gerade wieder vorbei ist. Und das finde ich eigentlich noch sinnvoll, dem Kind zu erklären, hey, darum, Mama hat sich genervt, weil ich wieder mal das gemacht habe oder so. Oder findest du das gar nicht richtig?
Doch, doch, absolut. Ich sage, also, Kinder merken ja, wenn ich mich nerve.
Ja.
Oder? Aber ich finde, das sind so Kleinigkeiten, das können Kinder auch einordnen. Das sind immer nur Sachen, wo wir nerven uns übereinander. Also, dass sich nerven. Aber so einen grossen Streit haben wir jetzt einfach auch noch nie
gehabt. Ja, aber du
und
sagst
noch nie jetzt, gehabt, wenn das Kind erlebt hat.
Nein, aber du sagst jetzt, das sind Kleinigkeiten. Das stimmt nicht ganz. Es kann sein, dass die, weißt du, du sagst jetzt, ja, das sind Kleinigkeiten. Aber wir sind irgendwo auf der Autobahn und ich habe die Ausfahrt verpasst, weil ich irgendwie pein will zu mir. Und dann, ja, ich habe das dreimal gesagt, das ist jetzt so gefahren. Und so, weißt du? Und dann bist ja du trotzdem laut und hässig. Und in meinem Kind, du sagst, Kinder sind nicht feinfühlig. Nein, sie finden so, hey, Mutter findet jetzt den Vater den letzten Trottel, weil er nicht Auto fahren kann. Und das ist ja auch, da kommt bei ihnen auch als Streit an. Es geht ja nicht nur, dass es Streit um so grosse Themen geht.
Aber ich würde einfach diesen Satz nochmal, dann musst du ihn halt differenzieren. Streiten vor dem Kind ist tabu. Ich finde, über solche Sachen streiten ist für mich nicht tabu.
Das ist für dich nicht streiten? Oder was ist einfach
doch,
nur
das ist für mich kiffeln. Ja, und ich finde aber auch, das sind Inhalte, die du dem Kind kannst sagen. Aber was machst du jetzt, wenn, keine Ahnung, ich gehe fremd und du findest es raus. Ja. Und nachher willst du dann vor dem Kind da ein riesen Ding und wo, und jetzt trennen wir uns. Also, ich glaube, das ist dann schon mal eine existenziellere Bedrohung und das Kind hat noch ein bisschen mehr Konflikt. Ja. Wer von uns findet es jetzt blöd?
Ja.
Also genau. Was ich meine, ich finde...
Also dann würdest du dafür plädieren, dass man diesen Streit dann irgendwo in einen anderen Ort verpflanzt, so.
Dann würde ich sagen, dann tut man sich lieber vielleicht einen Tag ein bisschen anschweigen. Man macht je ein bisschen mit den Kindern oder der eine ein bisschen weniger. Und dann schaut man, dass man einen freien Abend hat.
Ja, ja.
Ohne Kind geht irgendwo essen und man tut dort streiten.
Mhm. Aber wahrscheinlich komme ich auch darum, weil du mir letztens gesagt hast, dass ich ja manchmal so ein bisschen umhebe und so ein bisschen emotional bin. Und dass das Kind nicht immer ganz versteht, oder? Also, und dass man das auch erklärt. Und da wäre das Gleiche.
Ja, aber du das hebst du manchmal auch,
wenn du Hunger hast, wenn du hangry bist, du tust jetzt so. Wenn du Hunger hast und hangry bist, dann kannst du richtig eklig auch umheben und auch so Sachen sagen, wie du bist der letzte Trottel und so. Und jetzt sagst du, ja, ja, das ist nicht so schlimm. Es geht ja nicht darum, ob der Kind ist so, kannst du sagen, ist es auch egal, ob du fremdgegangen bist oder nicht. Das ist doch dem Kind egal. Es geht ja bei denen auch, c'est le ton qui fait la musique.
Ja, das stimmt. Aber unsere Kinder können das mega gut einschätzen. Die können wirklich sagen, Mama hat Hunger, iss etwas.
Genau, da habe ich, mit dem habe ich gemeint, dass man es auch manchmal einfach erklärt.
Und ich finde, nochmal, habe ich da schon mal gesagt, dass es so ein bisschen impulsive Umschreien, wo du eigentlich noch so ein bisschen lustig meinst.
Ja, lustig.
So ein bisschen, also ich meine, du meinst es wie nicht böse. So, das hast du einfach nicht zu mir, das hast du nur zu den Kindern.
Ja.
Das hast du nicht so fest.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde, nochmal, ich finde, es gibt Inhalte, wo Kinder in einen Loyalitätskonflikt kommen. Und eine Autobahn verpasst, dann können die Kinder von mir aus finden, ich bin die Hinterletzte, dass ich jetzt auf dem rumhacke. Oder sie können sagen, du bist der Hinterletzte. Ist nicht so schlimm.
Ja.
Oder? Und wir sind ja dann auch die dann sagen, nach 5 Minuten ist das, haben wir beide einen Kaffee in der Hand, sind den Kaffee geholt und dann ist alles vergessen.
Ja. Du meinst, wenn quasi Mama ist mit dem Nachbar abgehauen, ist ein bisschen gröber oder so etwas oder was?
Ja, genau. Also das würde vielleicht ein bisschen mehr in einen Loyalitätskonflikt. Also meine Eltern haben sich auch früh getrennt, aber ich weiss von ihnen, dass sie sehr viel anscheinend vor mir gestritten haben. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ob mich das geprägt hat oder nicht.
Ja.
Und das müssen auch grosse Streit gewesen sein, weil wenn sie sich dann getrennt haben, wären das nicht einfach nur Autobahnausfahrten gewesen?
Ja.
Und also, weißt, kannst du dich erinnern, haben deine Eltern viel gestritten vor dir?
Nein.
Oder auch mehrmals so gekifelt?
Nein, ich glaube, meine Schwester hat eigentlich mehr Erinnerungen an das, dass sie, glaube ich, dort eine Phase hatten, wo sie mehr gestritten haben und bei mir dann eigentlich weniger. Und ich habe nicht so viele Erinnerungen an das, ja.
Aber zusammengefasst, ich glaube, ich tue mit dem Glaubenssatz ein bisschen übereinstimmen. Also, ich tue ein bisschen zustimmen.
Okay.
Ich glaube, zu viel Streit vor Kind ist nicht gut. Dann lieber einmal mehr abschlucken und das um ein paar Stunden verschieben.
Ja. Also, den können wir kurz abhandeln, weil der ist, glaube ich, der hat dich auch geprägt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Du schaust mich an.
Ja, das ist so geil. Wahrscheinlich haben wir da auch schon über das geredet, dass du ja sehr gern oder oft Sport kommst.
Nicht gern, aber immer.
Ja.
Das ist ein bisschen mein Problem. Ich glaube wirklich, mein Problem ist, dass mich das Leben noch nie bestraft hat dafür, sondern oft hat es mich sogar belohnt.
Wieso? Wie belohnt?
Ja, wenn ich zu einem Arzttermin 10 Minuten zu spät komme und das heisst, sie müssen sowieso noch 3 Minuten warten, dann ist für mich, cool, ich muss nur 3 Minuten, sonst hätte ich auch 13 Minuten müssen warten.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
also,
ja.
Oder ich bin schon oft zu spät zu Zeugen oder so gekommen. Mhm. Und dann hat es sowieso gerade Verspätung gehabt. Mhm. Und dann ist es immer gerade so ein bisschen aufgegangen. Mhm. Also mich hat das Leben noch selten, also doch, ich habe auch schon Flüge und auch schon internationale Züge verpasst. Dort hat es mich schon ein bisschen bestraft.
Ja.
Aber meistens tut es mich eben nicht so bestrafen. Und ich glaube, das ist fast ein bisschen das Problem. Ich glaube, es wäre fast gut, wenn es mal wie eine Konsequenz noch mehr hätte. Weil dann würde ich mir mehr Mühe geben.
Ja. Also ich habe mich auch gefragt, woher das denn genau kommt. Und du bist mir auch in den Sinn gekommen, dass dich eben das Leben nie bestraft hat für das.
Ich bin schon zu Vorstellungsgesprächen bin ich schon zu spät gekommen.
Mhm.
Und du bist ja wiederum immer pünktlich.
Ja, also ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber ich bin pünktlicher wie du.
Bist du schon mal zu spät gekommen?
Ich bin sicher, ja. Ich komme auch ab und zu mal zu spät. Aber ich bemühe mich um Pünktlichkeit und gehe möglichst immer ein bisschen zu früh und so.
Also wenn wir irgendwo in die Ferien gehen oder wir müssen an den Flughafen oder einen Zug verwischen, bist du ja wirklich so früh. Das ist für mich eigentlich fast unvorstellbar, wie früh dass du planst, loszugehen.
Aber ich hatte zum Beispiel letztens ein Vorstellungsgespräch und dann habe ich mir ausgerechnet und bin, glaube ich, etwa eine halbe Stunde vorher habe ich geplant und dann ist tatsächlich der Bus ausgefallen. Also, und ich habe ein Problem gehabt und ich war dann nur etwa 5 Minuten vor dem Termin dort. Aber sonst wäre ich schlichtweg zu spät gekommen. Und ich finde, an einem Vorstellungsgespräch ist es einfach auch nicht so schlau, zu spät kommen, oder?
Es ist nicht so schlau, aber ich würde dann einfach sagen, ja, okay, der Bus ist ausgefallen. Also kann ich auch nicht beeinflussen.
Ja.
Aber ich sage nochmal, ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut von mir. Ich sage, wenn ich dann mal Konsequenz gespürt hätte, nämlich so, hey, Sie, wenn Sie zu einem Vorstellungsgespräch zu spät kommen, dann kommen Sie einfach den Job nicht über.
Ja.
Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Und von dem her, ich finde auch unsere Kinder, also, das merkst du auch ein bisschen bei den Kindern. Mhm. Bei welchen Klassen wird es ein bisschen sanktioniert, wenn sie zu spät kommen? Mhm. Und bei welchen nicht?
Ja, ja.
Und die reizen das ja aus.
Absolut, ja, ja.
Und das haben wir ja auch gemacht. Ich bin ja immer zu spät gekommen. Und es hat aber auch nie irgendeine Konsequenz gegeben. Also von dem her, für mich, ich finde eigentlich, es wäre ganz okay, wenn... Also nicht das Leben, sondern wenn man ein bisschen mehr Bestrafung hätte für zu spät kommen, dann würde man es nämlich wirklich ein bisschen mehr lernen. Oh. Oder weißt du, wenn man mit jemandem zum Nacht abmacht und dann ist man 10 Minuten zu spät und dann die Person einem sagt, hey, ich habe das jetzt scheiße gefunden.
Es gibt aber schon Leute, die das sagen. Und Leute, die sagen, Pünktlichkeit ist ihnen sehr wichtig und sie tun nicht gerne warten und sie finden es respektlos. Das gibt schon Leute, die einem das sagen. Ja.
Selten?
Ja.
Kennst du?
Ja, ich kenne. Ja.
Ah, ich nicht so.
Wenn er zulässt, weiss er, wer gemeint ist.
Okay, nein, ich kenne das nicht so. Aber bei dir weiss ich zum Beispiel, könnte ich immer zu spät kommen, weil du wartest ja gerne.
Mir persönlich stört es auch gar nicht.
Du holst dir dann eine Zeitung, im Kaffee, liest ein bisschen Zeitung und du findest es fast noch cool, ein bisschen Zeit zu haben.
Ja, ich habe eigentlich noch gerne so
faule
Zeit.
Und das verleitet
Zeit,
mich dann ein bisschen dazu.
Ja, das stimmt, ja.
Und klar, ich bin auch bei den Leuten, die ich weiss, dass sie es nicht so gerne haben, probiere ich mega fest, pünktlich zu sein.
Genau. Apropos bestrafen, wann hat dich, wann bist du bestraft worden in diesem Monat? Meine skurrile Überleitung zum Tiefpunkt vom Monat. Was ist, hast du einen Tiefpunkt?
Hey, ich hatte wieder etwa 3 Sachen, gehabt, wo ich gedacht habe, okay, die muss ich mir nicht aufschreiben, weil ich das auch noch weiss.
Mal.
Dann habe ich es vorher wieder mal probiert zu rekonstruieren und irgendwie ist mir alles zu diffus. Ich weiss auch nicht, ob ich es schon gesagt habe. Aber ich habe ganz einen simplen Tiefpunkt. Hat auch nichts mit unseren Kindern zu tun, sondern hat ein bisschen mit meinem Chaos zu tun.
Ja.
Wir haben doch ein Bügeleisen.
Ja.
Oder? Also das heisse Ding, das, was heiss wird.
Das Bügeleisen, ja.
Genau. Ja. Und kein so ein Brett. Mhm. Und wir brauchen das fast nie.
Ja.
Und wenn wir es brauchen, dann zum Bügelperlen. Oder? Es gibt doch so die Bügelperlen, wo man so Backpapier drauf tut und so. Und nachher verbrennen die manchmal und schmelzen.
Ja.
Genau. Und ich gehe ja sehr selten shoppen. Wirklich ganz, ganz selten. Und habe ich mir kürzlich ein weißes neues T-Shirt gekauft.
Mhm.
Und das war mega, mega verkrügelt gewesen. Und dann dachte ich, gut, ich tue das jetzt mal glätten. Mhm. Ich habe es noch nie getragen. Und dann habe ich das Bügelbrett genommen und eben wie immer, ich bin dann zu faul, um auch ein Tüchli drunter zu suchen. Ich mache das einfach auf dem Boden. Ich tue schnell so den Boden von Hand ein bisschen wegwischen und mache das auf dem Boden.
Ja.
Also das weisst du auch, dass ich, wenn ich das mache, mache ich so.
Ja.
Und ich habe dann gedacht, warum ist das so braun, das Eisen, unten? Weißt du, wieso? Wie so ein bisschen verbrannt hat es ausgesehen. Ich habe es ein bisschen komisch gefunden.
Mhm.
Und habe es aber wie trotzdem gemacht. Und nachher ist das ganze T-Shirt einfach braun geworden und es geht nicht mehr weg.
Hey, ich habe das gar nicht mitbekommen.
Ja, nein, du bist nicht daheim gewesen.
Also was ist also, denn das gewesen? Was ist denn das Bohnen gewesen?
Ja, verbrannte Bügelperlen.
Nein.
Wir haben da so braunes Backpapier aus Österreich. Und das ist braun. Und das hast du oder ich, haben das wie verbrannt. Und jetzt ist das wie so eine rostverbrannte Schicht drauf. Aber was mich so nervt, ist, das ist so, dass über mich selber, weil ich habe es ja gesehen. Ja. Und ich habe ja gewusst, dass das passiert.
Ja.
Das ist wie wenn ich Tomatensauce koche und ich habe ein weißes T-Shirt da und ich denke, ich müsste jetzt das T-Shirt abziehen oder etwas drüber anlegen. Und ich mache es nie und jedes Mal habe ich nachher Tomatensauce-Flecken.
Ja.
Und ich denke, wieso, warum lerne ich so Sachen nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber was jetzt wiederum schön ist, ist, dass du mich nicht dafür verantwortlich machst, dass ich...
Nein, kann ja gut sein,
dass ich das...
Ist mir gleich, wer verantwortlich ist. Nein, das ist mir gleich. Aber ja. Glätten ist einfach nicht... nicht mein Ding.
Wir könnten dir ja mal so ein Glättibrett kaufen.
Also, weißt du, wie viel Platz das
hat? Sagen wir Glättibrett.
Keine Ahnung.
Bügelbrett. Ja, wie auch immer.
Okay, also falls jemand eine Führung hat, dann vielleicht ja, wenn man es zusammenklappen kann. Ja, würden wir eins nehmen.
Würden wir eins nehmen, ja.
Okay, was ist dein Tiefpunkt?
Ja, mein Tiefpunkt, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, ist, du schaust
ja,
in mir raus,
doch,
oder?
Ey, ist sorry, etwas? Ich schaue immer raus, wenn wir einen Vogel haben, der... probiert in unsere Scheibe reinzufliegen und ich bin nicht sicher, ob wir den retten müssen.
Müssen wir schnell einen Vogel retten?
Mach kurz Pause.
Also wir unterbrechen schnell, wir müssen den Vogel retten. Wir sind ja zurück, wir müssen schnell eine Amsel retten, versuchen.
Das ist nicht ein Spatz. Ich weiß es nicht, ich kann mich gar nicht
aus mit Vögeln.
Wir hatten einen unherzigen Vogel, der in den Balkon irgendwo noch mal reingeflogen ist und dann ist er so einfach da gesessen. Und jetzt haben wir am Tierrettungsdienst anrufen, um den abholen zu lassen. Und dann irgendwie beim Einfangen ist er doch noch davon geflogen und sitzt jetzt auf einem Baum gegenüber.
Er ist dann gleich noch plötzlich relativ gerade geflogen, aber zwischen denen ist er ganz benommen dort gelegen. Und du hast noch irgendwie KI gefragt und vermutlich ist, dass er eine Hirnerschütterung hat oder sie. Ja.
Okay. Okay, also wir sind wieder da, wir sind bei deinem Tiefpunkt gewesen. Und habe ja, genau, stimmt. Natürlich, ich weiß jetzt, was du willst sagen.
Ja, genau. Ja. Also ich habe noch nicht angefangen. Wir haben ja ein paar Übergänge bei unseren Kindern und unsere, die sind aber 3 Jahre bei so 2 Lehrpersonen. Und dann haben wir den Abschied von den Lehrpersonen und dann hat man gesagt, wir machen den Lehrpersonen ein Geschenk, weil die sind ja 3 Jahre, haben die sich um unsere Kinder gekümmert. Und dann hat man da etwas entschieden, was man denen schenkt und hat dann in meinem Chat eine Umfrage gemacht und gesagt, wir müssen 10 Franken, also 5 Franken pro Elternteil zahlen für das Geschenk an die Lehrpersonen
also
zum 5, Abschied.
Also 10 Franken
pro... Ich sage jetzt
aha, so. Genau.
5 pro Person,
genau.
Um es auch nochmal ein bisschen abzubrechen. Okay. Und dann haben sich etwa... Wie viele sind es?
5 oder 6.
5 oder 6 Eltern haben sich gemeldet und gesagt, sie beteiligen sich nicht an dieser Sammlung. Also mit dem lakonischen Satz, wir machen hier nicht mit. So. Und das hat mich, ich merke jetzt gerade wieder, ich werde gerade wieder ein bisschen leicht aggressiv, das hat mich extrem auf die Palme gebracht. Das hat mich extrem aufgeregt. Und es war dann auch so, gewesen, dass ich mir dann überlegt habe, soll ich etwas schreiben, du hast auch noch wählen. Und dann haben wir zusammen etwas formuliert oder du hast mir so ein bisschen geholfen, dass es nicht irgendwie zu cholerisch überkommt.
Ich habe einfach für dich formuliert, damit es nicht zu... Ja,
ja und ich habe wirklich, also ich weiss nicht, ob jetzt auch vielleicht sogar Leute uns zulassen, die da beteiligt sind oder so, I don't know, oder, das ist egal. Aber ich finde wirklich...
Also du hast dann auf jeden Fall geschrieben jenseits. In den Chat... Ja. Dass du das absolut nicht kannst verstehen und dass es wie einfach die Lehrpersonen, egal ob man jetzt immer zufrieden war oder nicht mit allem, dass die sich 3 Jahre um unsere doch auch ja. anstrengenden Kinder gekümmert haben und sich mega Mühe gegeben haben. Ja.
Genau.
Und mega, mega viel, muss ich dann auch sagen, es sind jenste Eltern auf dich zugekommen und haben das mega gut gefunden, dass du das geschrieben hast.
Ja, das ist so. Aber ich habe es natürlich auch noch so ein bisschen spitz formuliert, dass ich auch gesagt habe, 5 Franken pro Person. Und es ist ja keine Erklärung gekommen. Es könnte ja sein, ich habe mega wenig Geld, was in Zürich, da in unserer Gegend, die Chance verschwindend klein ist. Tut mir leid, aber es ist so. Auch 2x5 Franken. Es könnte ja auch sein, dass sie sagen, ich finde grundsätzlich so Geschenke einfach nicht etwas Gutes, weil Lehrpersonen verdienen genug. I don't know. Das, aber auch da ist einfach nichts
gekommen. Nein, aber ich habe ja das nachher noch erfahren, dass sie nicht zufrieden sind.
Der Verdacht ist, dass sie das Gefühl haben, Entschuldigung, dass ihr Töchterli oder ihr Söhnli zu wenig gut behandelt worden ist von diesen Lehrpersonen. Und das provoziert mich extrem. Also das finde ich schon so ein bisschen ein Zeichen von unserer Zeit, dass man das Gefühl hat, die... Auch das immer wieder beim Thema, sie müssen ihr Kind in Watte packen und über die 3 Jahre tragen und hätscheln und machen und tun. Weil dass es zu Konflikt kommt in diesen Jahren, das ist völlig normal. Ich bin auch nicht immer einverstanden mit den Lehrpersonen. Aber sie haben 3 Jahre, finde ich, das Beste gegeben. Und nach, vor allem, was ich weiss von diesen Lehrpersonen, haben sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und haben das meiner Meinung nach gut gemacht.
Unterschreibe ich mega.
Und das hat mich extrem aufgeregt. Und natürlich haben wir dann uns auch ein bisschen lustig gemacht hindurch und gesagt, wenn mein Söhnli kein 6er bekommt, dann zahle ich vielleicht nächstes Mal nur 7,50 als Geschenk und so. Also das ist schon ganz eine komische Entwicklung.
Ich kann noch schnell einen kleinen Abschweifer machen. Das fällt mir gerade noch
etwas ein,
ganz im Kurzen.
Das ist das Konzept von unserem Podcast, abzuschweifen.
Also du bist dann mega abgeführt worden, weil du, also ich habe es zwar formuliert, aber du hast ja dann die Nachricht geschickt, oder?
Ja.
Und du hast ja dann Nachrichten bekommen und sind jenseits zu dir gekommen, wie cool, dass du das gemacht hast. Und ein paar Tage später hat sich ein Sohn von uns hat sich verletzt im Zürichsee am Fuß. Er hat mehrere so Schnittwunden gehabt. Mhm. Und nachher bist du mit ihm, bis ich Pflaster konnte besorgen, weil wir haben keine dabei hatten, hast du das abbützelt und bist so mit ihm dort gewesen. Und, oder? Und nachher ist eine Frau gekommen und hat dir gesagt, das hat sie so schön gefunden, wie liebevoll du dich jetzt um die Verletzung von deinem Sohn gekümmert hast.
Ja.
Und bei beidem habe ich mich gefragt, ob man als Mutter die gleichen Lorbeeren bekommen hätte.
Ja, du hast schon absolut recht. Du hast mir das schon erzählt und das ist natürlich absolut recht. Also wenn man als Vater all das Lob würde ernst nehmen, dann könnte man wirklich um falsche Spur kommen und das Gefühl haben, man sei wirklich der Vater des Jahrhunderts. Mhm. Weil man für alle, also schon früher so war, wenn wir irgendwo mit dem Kinderwagen unterwegs sind, dass Großmütter gekommen sind. Ah ja, das ist so schön, dass sie da, das gehört, glaube ich, Frau nie.
Ja.
Nein, vergiss es. Das ist ja so.
Okay, weißt du, ich würde sagen, wir kommen da gerade zum Punkt 7, weil das würde gerade ein bisschen passen, der Glaubenssatz. Willst du vorlesen?
Es kommt nicht darauf an, wie häufig Eltern zu Hause anwesend sind. Wichtiger ist, dass sie mit ihren Kindern Qualitätszeit verbringen.
Genau.
Ja.
Also ich meine grundsätzlich, oder das ist, kann ich jetzt nicht sagen, was richtig und falsch ist, aber was mir jetzt da gerade einfällt, ich glaube problematisch ist es eben, wenn es so unausgeglichen ist.
Mhm.
Oder? Also ich sage jetzt mal, wenn beide Eltern 100% arbeiten, ich wäre niemals die, die sagen, ich verbringe jetzt zu wenig Zeit mit dem Kind.
Ja,
natürlich hast du ein bisschen weniger die Alltagsmomente. Mhm. Oder? Jeden Tag, kann ich zum Mittag kochen, hast du dann in der Regel nicht. Hast dafür vielleicht mehr Qualitätszeit.
Mhm.
Also hat ja dafür und dann wieder. Mhm. Wenn beide irgendwie 50% arbeiten, hast du sehr viele Alltagsmomente.
Mhm.
Und vielleicht hast du dann aber ein bisschen weniger die Events oder Qualitätszeit. Who knows? Oder? Also ich finde, das will ich nicht beurteilen.
Ja.
Aber ich glaube, das Thema ist genau dann spannend, wenn, wie früher oder heute immer noch ab und zu, der Vater 100% schafft und die Mutter schafft nicht oder, keine Ahnung, 20, 30, 40%.
Ja. Ja.
Weil dann kommen wir ja genau auf das.
Ja.
Und das ist der Punkt, den ich ein bisschen heikel finde.
Ja, das ist natürlich meine Prägung, also dass mein Vater das Privileg hatte, um vor allem einfach Qualitätszeit verbringen mit jetzt mir, also ein Fußballmatch gehen oder am Abend irgendwie haben wir so mal Handball gespielt auf so ein Goal. Und das ist natürlich schon ein bisschen gemein auf eine Art.
Dass, also, genau, ja, also wenn so die eine Person kann sich so die Special Moments rauspicken und ich glaube, die Gefahr ist generell, je weniger Zeit du mit deinem Kind verbringst, dass man will es dann richtig machen.
Ja,
oder?
Ja.
Also man will dann eine schöne Zeit haben, man will vielleicht wenig Konflikt haben, man ist vielleicht dann auch eher geneigt, mit Wünschen zu erfüllen von dem Kind. Das ist auch völlig nicht falsch.
Ja.
Aber wenn die andere Person die ganze Zeit daheim ist und die muss Hausaufgaben machen, muss essen mit diesem Kind 3-mal am Tag oder einfach all diese Alltagssachen, oder? Dann, das ist dann irgendwie krass. Und das in dem alten Modell haben ja dann eben, und merke ich, ist heute immer noch so, dass Männer dann ein Kompliment für alles bekommen.
Aber ich glaube, das ist ein spannender Glaubenssatz, weil es gibt die zwei Positionen, wo der würde angreifen oder verteidigen. Also die, die jetzt zum Beispiel niederschwellig arbeiten oder ein konservatives Erziehungsmodell haben, also das heisst, die sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen, würden sagen, nein, es kommt eben nicht nur auf Qualität an, sondern auch auf Menge. Es braucht viel Zeit mit den Kindern. Ich würde sagen, das ist so, weil sie ihr eigenes Modell ein bisschen höher stellen. Mhm. Und die anderen, die vielleicht jetzt beide 100% haben, oder wo nicht so viel, oder auch, sagen wir mal, der Vater ganz wenig, würden sagen, nein, nein, Qualität ist eben wichtig. Mhm. Ich stelle mich jetzt auf keine von diesen Positionen, aber ich glaube, der Glaubenssatz wird von diesen zwei Richtungen angegriffen werden.
Ja, ich glaube auch. Und ich finde es bei dir mega spannend, weil du bist ja wirklich genau so aufgewachsen, oder? Mhm. Vaterschaft eher 120 als 100%.
Ja.
Deine Mutter war daheim gewesen. Und was ja mega spannend ist, dass du hast ja wegen dem nicht eine weniger enge Beziehung zu deinem Vater hatte.
Nein.
Überhaupt
nein,
nicht.
Also,
die Wochenende und ihr geht an das FC St. Gallen Spiel und macht die coolen Sachen, haben zu einer sehr engen Bindung geführt. Und das kann mega gut funktionieren.
Ja.
Aber eben, wenn nachher ich die Person wäre, die dann daheim ist und muss schauen, dass das Ding in den Laden läuft, würde mich das ein bisschen anschissen. Also das Unausgleichene, oder?
Ja. Ja, nein, den Punkt sehe ich sehr. Aber gleichzeitig verstehe ich, dass man vielleicht auch einen Druck hat, wenn man wenig Zeit hat mit den Kindern, dass man denkt, dann muss die Zeit irgendwie gut sein. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man ein bisschen angespannt ist sogar, oder wenn man selber vielleicht unter Stress ist. Mhm. Weil man ja vielleicht nicht immer die Möglichkeit hat, um ins Kino zu gehen oder an einem Fußballmatch.
Mhm. Und also ich muss sagen, vielleicht zum die, die viel arbeiten, ein bisschen entlasten. Also meine Eltern haben beide immer mindestens 80% geschafft. Und ich und meine Schwester haben sehr enge Beziehung zu unseren Eltern immer gehabt und immer noch. Also das war wie nicht negativ gewesen.
Ja, ja. Jetzt, ich weiß nicht, da würde jetzt der Rahmen sprengen, aber nachher wäre natürlich die spannende Frage, was heisst denn das Qualitätszeit? Was ist denn das? Du hast jetzt gesagt, ja, machst coole Sachen, gehst ins Kino oder so, aber was heisst das Qualitätszeit?
Vielleicht kann man es ja so sagen, du bist dann am Abend erst daheim, hast deine Kinder nur noch eineinhalb Stunden, bis sie ins Bett gehen. Und bist in diesen eineinhalb Stunden, ich sage jetzt mal zum Beispiel, komplett ohne auf dein Handy zu schauen. Und bei den kleineren Kindern tust du Büchlein erzählen und so weiter. Oder? Du bist voll da.
Ja.
Und das machst du ja schon nicht unbedingt, wenn du Kind jeden Abend hast.
Ja, das ist ja so.
Dann ist ja schon, da kommt noch eine Nachricht rein und da noch etwas. Und dann, also, oder?
Ja, natürlich. Also, ich denke,
aber die Frage ist, macht man das denn so? Ich weiß es nicht.
Smartphone ist sicher quasi ein Mittel, das die Qualitätszeit eher verringert.
Ja. Aber das kannst du ja auch, wenn du Kind wenig siehst. Das kannst du ja immer machen.
Ja, absolut. Wir kommen wir nehmen noch einen mit. Der Esel bleibt stehen, der Klüger gibt noch.
Hey, das hat meine Grosseltern, also mein Grossvater vor allem, hat mir das im Fall jede Woche gesagt. Jeden Donnerstag hat er uns gehütet. Und meine kleine Schwester war sehr, sehr, sehr stur und sehr eigenwillig. Und er hat mir wirklich, das ist, glaube ich, sein Hauptsatz, den er mir gesagt hat. Ivan, der Esel bleibt stehen. Nein, der Kluge gibt nach.
Ich bin gar nicht mal sicher, den habe ich aufgeschrieben, ob ich den richtig aufgeschrieben habe. So, stimmt das überhaupt? Der Esel bleibt stehen, der Kluge gibt nach. Mal, ich glaube
Er hat halt mit seinem tschechischen Akzent auf Hochdeutsch gesagt. Von dem her weiß ich auch nicht, wie er richtig geht. Aber die Message ist immer bei mir angekommen.
Ja.
Ich sollte jetzt die Klüger sein.
Ja.
Und das schießt mich mega an.
Ja, ja.
Weil ich will auch einfach mal nicht die Klüger sein in dem Moment. Das hat mich richtig genervt, der Satz. Wirklich, der hat mich so provoziert.
Ja, ich glaube, das ist so ein Satz, hast du gesagt, viele sagt man nicht so oft, aber den sagt man sogar auch noch ab und zu.
Ich habe den auch schon gesagt.
Ja, hey, es ist jetzt quasi besser, einfach nachgeben und es ist die schlauere Entscheidung.
Das also wenn so unsere Kinder so krasse Streit haben, und das kommt doch relativ oft vor, dass unsere Kinder irgendwelche Konstellationen sehr heftig streiten, oder?
Ja.
Dann ist es also, dass ich mir so das, was ich als am vernünftigsten in so Streitsituationen, in dem Moment, es ist nicht immer das Gleiche, gesehen, also dem, wo ich am meisten so ein bisschen Vernunft gerade zutraue, dass ich dem sage, hey komm, aber jetzt kannst doch du nachgeben, weil, weißt du, kannst doch jetzt vernünftig denken. Also wirklich, ich so ganz altmodische Sätze, sage ich dann.
Ja, was ich heikel
finde. Und das nützt ja auch nicht, das provoziert sie im Fall auch.
Nein, was ich glaube, vor allem heikel finde auch an dem Satz, ist, dass Der Esel wird ja, also der Esel ist ja, es ist ja gar nicht, als dummes Tier dargestellt. Nein, nicht, geht es nicht um den Esel, aber ich meine, der stur ist, wird als dumm und wird eigentlich so ein bisschen blamed für das, oder? Und vielleicht ist es aber auch einfach Charaktereigenschaft, dass es mir schwerfällt, nachzugehen aufgrund von meiner Disposition, so wie ich halt auch bin. Und ich finde es schade, wenn dann das Kind quasi immer so negativ dargestellt wird und das andere Kind ist dann quasi der grosse Held oder die Heldin, die eben nachgibt. Mhm. Und es gibt ja auch die Kinder, die dann immer nachgehen. Die werden mit der Zeit dann auch verrückt, aber ich finde, es ist so komisch, so, das ist so der absolute Engel und das andere ist so der Teufel.
Ja, ja, ich finde das auch nicht gut. Aber hast du das nicht auch, also ich bin mega gut im Nachgehen. Wirklich, das würdest du mir jetzt gar nicht so denken, aber ja, ich bin wirklich gut. Ich habe auch gerade kürzlich so ein Velo, das Zürich-Bike, das letzte, mich auf eins gestürzt und ich habe so dringend müssen gehen arbeiten. Und dann kommt eine andere und sie kommt nach mir. Ja. Und am Schluss habe ich es ihr überlassen, weil sie hat irgendwie angefangen zu brüllen.
Du hast dich schon aber auch ein bisschen...
Nein, ich habe mich natürlich genervt, weil ich bin nachher spät gekommen. Ja. Aber ich gebe bei solchen Situationen immer nach. Mhm. Wirklich. Wenn irgendjemand einen Platz im Rest will und wir sind gleichzeitig, ich gebe immer nach. Und das ist schon sehr kindheitsprägend. Ich habe immer nachgegeben. Und ich kann es bei meinen eigenen Kindern, wenn sie sich so stur verhalten und nicht einen Millimeter würden... nachgeben. Mhm. Ich kann es wie nicht nachvollziehen. Ich denke einfach so, Mann, aber wieso kannst du das nicht? Also ich finde es schon auch, ich finde es nicht gerade dumm, aber ich finde es so wie, hä? Aber so schlau ist es jetzt irgendwie auch nicht.
Ja, mal, du hast genau die Prägung, dass du sagst, es ist doch einfach ein bisschen cleverer, wenn man einfach sagt, hey, komm, was kostet es mich? Es kostet mich nicht so mega viel, jetzt einfach nachzugehen. Okay, dann schauen wir halt nicht den Film, den ich wählen kann. Wir haben ja beim Filmabend haben wir manchmal genau die Situation. Mhm. Welchen Film wählen sie aus? Und dann kann es sein, dass sich ein Kind so quergestellt, dass es einfach plötzlich sagt, nein, zu allen Filmen, nein, 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 nein. Und dann denkst du also, hey, bist doch so clever und gib einfach bei einem Film nach.
Aber ich meine, da geht es wenigstens um 90 Minuten, aber manchmal geht es darum, kann ich aus dem blauen oder aus dem grünen Röhrli trinken? Und dann ist wirklich, mein Verständnis ist nicht da, dass ich denke, wieso? Und wir reden nicht von dreijährigen Kindern, wir reden von eher grossen, also schon grösseren Kindern. Wieso muss es jetzt das Blaue? Ich kann es nicht verstehen. Ja. Und ich glaube, ich sage nicht, der Dümmer bleibt stehen, nein, der Esel bleibt stehen. Aber ich glaube, so wie ich reagiere, suggeriere ich schon auch, dass ich es im Fall einfach wahnsinnig nervig finde und nicht nachvollziehen kann.
Also wir sind bei einem Glaubenssatz gelandet, wo wir sehr stark davon geprägt sind und wo wir gar nicht so eine Lösung haben, wie man den kann,
loslassen kann. Also du bist auch gut im Nachgehen, oder? Also du
ich habe das schon auch. Dass ich manchmal denke, hey,
und du hast auch eine sturere Schwester gehabt?
Ja, es war natürlich einiges älter gewesen, hat man nicht so viel weg können nehmen in dem Sinn. Aber ja, stimmt. Hey, wir sind am Schluss angekommen. Wir haben ja noch unseren traditionellen Kulturtipp. Und du hast gesagt, es muss mit Hits zu tun haben, weil das so das grosse Thema im Moment ist.
Ja, momentan ist einfach das, was alle Leute prägt, oder? Dass man einfach am Schwitzen ist.
Hast du einen Kultur? Vielleicht, du hast gesagt, vielleicht haben wir schon mal gesagt,
wir haben gerade wieder einen Ausflug gemacht ins Küsnachter Dobbel. Haben jetzt erfahren, es gibt auch ein Erlenbacher Dobbel, es gibt auch ein Meilener Dobbel und in ganz vielen anderen Regionen in der Schweiz gibt es ganz sicher auch so Dobbels. Ja. Das Dobbel ist wie so eine Schlucht und das ist der beste Ort, wenn es so heiß ist. Es ist einfach gerade irgendwie 8 Grad kälter.
Absolut beste Ort. Und wenn wir jetzt 10'000 von Hörerinnen hätten, würden wir das gar nicht sagen. Wir haben eigentlich schöne Zahlen, aber doch, wir wollen nicht, dass alle in das Dobbel gehen. Verteilt euch auch auf die Dobbel, Meilener Küsnachter. Es ist unglaublich, es hat auch so kleine, so wie kühle Badwanne mit so kleinen Wasserfällen, wo man drin schwimmen kann.
Baden und nachher hat man wirklich sogar so für 10 Sekunden wie ein bisschen kalt. Mhm, das ist momentan ein sehr seltenes Gefühl, dass man so ein bisschen kalt hat.
Absolut. Also wenn ich sage schwimmen, das sind so 5 Züge vielleicht oder 3 Züge.
Das lange nicht.
Aber es ist wirklich grandios, muss ich sagen.
Gut.
Dann, ich hätte auch noch einen, den Biberweg. den, weiß ich nicht, haben wir vielleicht auch schon erwähnt, aber der ist in Döseck und das ist einfach ein mega schöner Weg. Auch geht vor allem durch den Wald und da kann man so an der Dös entlang laufen. Und
ich glaube, sie ist am Rhein entlang.
Es ist aber nicht der Dös.
Dös ist dort in Rhein.
Blöd, logisch, weil es ist ja ein relativ breiter Fluss. Ja. Man kann dann, wenn man angekommen ist, auch noch das Schiff nehmen, wieder zurück und dann unten.
Und vor allem mega schön baden. Ja, wirklich mega. Schatten, baden. Ich glaube, das ist das,
das ist das,
was momentan jetzt recht angenehm ist.
Brauchen. Ja gut, das wäre es von Familienchaos. Wir haben einen Vogel eventuell gerettet. Ja.
Oder ist ihn tot entlassen auf einem Baum, wo er nicht mehr runterkommt.
Genau, ja. Aber ich wollte jetzt mit einer positiven Note enden. Trotzdem, ja, schaut eure Glaubenssätze an. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt. Danke vielmals, habt ihr zugelassen.
Ciao.
Tschüss.
Familie.